Römer 10 ab Vers 8 bis Vers 13. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung, ich zeige euch aber nachher eine andere Übersetzung, die revidierte Elbefelder-Übersetzung. Zuerst die Schlachter 2000. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn ihr euch diese Stelle anschaut in der Schlachter-Übersetzung, seht ihr seht eigentlich in Vers 9 auch denn. Das klammere ich jetzt aus. In der Elbefelder heißt es das, wenn du. Also es ist die Verkündigung. Aber in Vers 10, 11 und 13 steht denn. Was in Vers 12 in der Schlachter-Übersetzung nicht da ist. Und ich denke, wisst ihr, die Übersetzer wollten nicht, dass ihre Übersetzung hölzern ist. Und ich habe von euch gehört, dass die Schlachter-Übersetzung euren deutschen Ohren gut gefällt. Und weil sie auch textgetreu ist und weil sie euch so gut gefällt von dem Laut, von dem Klang, von der Sprache her, habe ich mich entschieden, anstatt der Elberfelder Übersetzung zu benutzen, die Schlachter zu übernehmen. Und ich benutze jetzt seit 2 Jahrzehnten vielleicht, die Schlachter Übersetzung, die Schlachter 2000. Aber wenn wir uns die Elberfelder anschauen, dann seht ihr, ich decke das jetzt auf, 5-mal denn. Und ich habe dann in den griechischen Text geschaut, und das wird durch den griechischen Urtext auch unterstützt. Denn. 5-mal. Vers 10, 11 und 13 1-mal und in 12 2-mal. Und das sind 5 Gründe, die Gott uns gibt, weshalb wir Jesus bekennen und an ihn glauben sollen. Diese sind Gründe, die Gott uns gibt. Und jedes Mal, wenn es denn heißt, könnt ihr einen neuen Grund oder Begründung für den Glauben in eine Liste eintragen. Also, schauen wir uns dann diesen Vers an. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Es ist vielleicht unter den 5 der Grund, der nicht am eindeutigsten ist, aber es heißt, so wirst du gerettet. Der erste Grund, warum Gott uns sagt oder den er nennt, weshalb wir an Jesus gläubig und ihn bekennen sollen, ist, weil wir es nötig haben. Wir sind nicht errettet, wir brauchen die Errettung. Weil du es nötig hast, gerecht und errettet zu werden. Nun, das setzt voraus, dass man nicht errettet ist, nicht gerecht ist. Fangen wir bei gerecht an. Weil du ungerecht bist, brauchst du nicht eigene, sondern Gottes Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob man von Adam und Eva sagen kann, dass sie eine positive Gerechtigkeit, sie hatten eine Unschuld damals. Aber als sie gesündigt haben, spätestens dann hatten sie die Gerechtigkeit Gottes nicht mehr. Und seither werden alle Menschen in die Welt gesetzt ohne Gottes Gerechtigkeit. Sie haben eine sündige Natur Und dies stellen sie auch unter Beweis durch ihre eigenen Taten, durch ihre Werke, die ungerecht sind. Nun, wir haben einen Gerechtigkeitssinn, wir haben ein Gewissen. Und wenn jemand ungerecht war und das uns betrifft, ich meine, das geht uns an, dass sie uns gegenüber ungerecht waren, dann beschweren wir uns und sagen, das war ungerecht, unfair. Aber manchmal erkennen wir nicht, dass wir auch ungerecht sind. Aber Gott möchte, dass wir gerecht sind. Nur, das geht ja nur, wie ich gesagt habe, wenn wir seine Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Wir verfehlen die Gerechtigkeit Gottes, aber weit. Man muss die Gerechtigkeit Gottes nur um wenig verfehlen, um verloren zu gehen. Ihr habt vielleicht gesehen, wie Menschen an den Barren ihre Turnübungen machen. Und sie springen von einem Barren, also von einer Stange zur anderen. Und wenn ihr Griff da um wenig verfehlt, fallen sie dann auf die Matte. Man müsste die Barre, müsste diese Stange nur um wenig verfehlen, um sie verfehlt zu haben. Aber seien wir uns ehrlich, wir verfehlen sie um weit, also weit. Denn Gottes Stange, seine Latte ist so hoch, dass sie für uns unerreichbar ist, ohne dass jemand uns eventuell auf eine Hebebühne setzen würde. Man will ja die Latte nicht runternehmen. Die kann nicht. Gott verlangt die hohe Latte. Also die Latte wird nicht gesunken. Aber Gott kann uns zu ihm hinaufziehen durch die Bühne, die man vielleicht Jesu Gerechtigkeit nennen könnte. Die hebt uns zu Gott hinan. Weil du ungerecht bist, brauchst du Gottes Gerechtigkeit. Denn die Schrift sagt auch, da ist keiner gerecht, nicht einer, auch nicht einer. Römer 13. Und weil du verloren bist, brauchst du Gottes Heil. Die Gerechtigkeit wäre eine positive Eigenschaft, die wir brauchen. Die Errettung ist etwas, was etwas Negatives aufheben könnte. Weil du verloren bist, brauchst du gefunden zu werden, brauchst du diesen Zustand aufgehoben zu bekommen. Du brauchst Gottes Heil. Ich möchte einen Vers vorlesen aus 2. Korinther 4. Die steht hier auf der Leinwand, die Stelle, aber nicht ausführlich. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, 2. Korinther 4, Vers 3, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Wir gehen verloren und wir brauchen sein Heil. Dann wird aber erklärt, wer diese sind, bei den Ungläubigen. Dann fährt er fort, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Also seht ihr, die verloren sind, sind die, die nicht an Jesus Christus gläubig sind. Der Gott dieser Weltzeit, und gemeint ist Satan, hat ihnen die Sinne verblendet. Sie meinen zu sehen. Vielleicht erkennen sie, dass sie blind sind. Aber manche denken, sie sehen. Sie sehen aber nicht. Ihre Sinne, ihre geistlichen Sinne sind verblendet, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Ihre Unfähigkeit zu sehen macht, dass das Licht, das leuchtet, bei ihnen nicht ankommt. Da fehlt ihnen, könnte man vielleicht sagen, die geistlichen Augen, das Sehnerv oder gar die Fähigkeit in ihrem Gehirn, geistlichen Gehirn jetzt, das zu verarbeiten. Irgendetwas funktioniert da. Das Licht ist vorhanden. Und selbst wo man das Wort vernimmt, nimmt man es aber nicht zu Herzen. Man versteht das nicht, weil 1. Korinther 3 uns sagt, dass das nur geistlich beurteilt sein kann. Uns fehlt uns die Gerechtigkeit und wir sind verloren. Also brauchen wir seine Gerechtigkeit geschenkt und wir benötigen es von Gott gefunden und errettet zu werden. Wir brauchen sein Heil, seine Wiederherstellung in das Bild seines Sohnes. Und weil du so bist, verloren und ungerecht, also denkst du auch so. Und Gott muss dein Herz ändern, damit du was anderes glaubst. Und es heißt hier in Römer Kapitel 10, dass wenn man mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, fangen wir mit dem Glauben an. Warum ist es wichtig, dass wir in unserem Herzen glauben? Sprüche 23, Vers 7 sagt uns, dass ein Mensch vermessen redet, weil er in seinem Herzen vermessen ist. So wie ein Mensch in seinem Herzen ist, ja, so wie er in seinem Herzen denkt, so ist er. Wisst ihr was? Du bist, was du denkst. Nicht du bist, was du isst, sondern du bist, was du denkst. Warum ist es wichtig, vom Herzen zu glauben? Weil wenn du vom Herzen an Jesus Christus glaubst, so bist du gläubig. Es ist sehr wichtig, was du in deinem Herzen hast. Und dann das nächste ist, wenn du in deinem Herzen so glaubst, wird das auch über deine Lippen kommen, weil du im Herzen so bist, wie du mit deinem Mund sprichst, ist es notwendig, dass du bekennst. Manchmal rutschen uns Dinge aus unserem Mund und wir sagen, oh sorry, das meinte ich nicht. Aber die Bibel sagt uns, wir meinen es schon, wir hätten es nicht gesagt, wenn es nicht schon in unserem Herzen gewesen wäre. Es ist wichtig, dass wir Jesus bekennen. Wenn wir nicht bereit sind, ihn zu bekennen, ist es deshalb, weil wir ihn in unserem Herzen, an ihn in unserem Herzen nicht glauben. Warum sind manche Menschen nicht dazu bereit, ein Bekenntnis von Jesus abzulegen? Ich würde sagen, weil sie in ihrem Herzen nicht wirklich gläubig sind. Und das ist vielleicht der Grund, warum die Taufe, obwohl die Taufe nicht rettet, so eng in Verbindung steht mit dem wahren Glauben. In Markus 16, Vers 16 heißt es, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Bei der Taufe legt man Zeugnis ab. Man ist bereit, vor anderen zu sagen, woran man glaubt. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jemand hat gesagt, muss ich getauft sein, um in den Himmel zu kommen. Und manche glauben und lehren auch, dass man das sein muss. Und wenn man dann sagt, ja, aber der Schächer am Kreuz, dann könnten sie natürlich einwenden, ja, aber das war vor Pfingsten, noch hat es keine Gemeinde gegeben. Und außerdem, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte, hätte er sich sicherlich taufen lassen. Oder vielleicht gibt es jemand, der denkt, ja, nur weil es da nicht steht, bedeutet nicht, dass jemand nicht vorbeigekommen ist und ihn getauft hätte. Und es stimmt auch, dass jedes Mal, wenn wir von einem Gläubigen erfahren in der Bibel, in der Apostelgeschichte, dass diese auch getauft wurden. Wir wüssten nicht von Gläubigen in der Bibel, die sich haben nicht taufen lassen. Jemand hat ein Beispiel gegeben, das habe ich vor wenigen Tagen auch in einem anderen Zusammenhang oder bei einem anderen Anlass gesagt. Nehmen wir an, du steigst hier am Damaskusplatz in einen Bus, der nach Amsterdam fährt. Du hast die Karte, der Bus fährt nach Amsterdam, du steigst in diesen Bus hinein und du läufst nach hinten in die letzte Reihe, du drehst dich um und du siehst ein Schild, wo steht, setzen Sie sich während der Fahrt. Der Busfahrer schließt die Tür und fährt los und vielleicht merkt er nicht oder es ist keine Seltenheit, weiß ich nicht, aber vielleicht sagt er, bitte Platz nehmen, aber du stehst weiterhin und du fährst und er möchte es nicht auf die Spitze treiben. Er fährt weiter und ihr kommt wo an? Auch du kommst in Amsterdam an. Du hast es geschafft, ohne dass du dich hingesetzt hast. War es richtig, dass du die ganze Zeit gestanden bist? Nein. Aber hast du es geschafft? Okay, das ist ein menschliches Beispiel. Das findet man nicht in der Bibel. Aber die Bibel macht die Taufe nicht heiß notwendig. Aber die Frage ist, wenn du dich nicht taufen lässt, warum nicht? Was hält dich davon zurück? Ich weiß, es könnte vielleicht ein bisschen ungewohnt und vielleicht ein bisschen peinlich sein, wenn man aufstehen muss vor anderen und erklären muss, manche sind nicht die großen Redner. Also, das ist, sie müssen ein bisschen nicht aus der Haut fahren, nein, das wäre, aber sie müssen über ihren Schatten springen, um dies zu tun. Aber wenn man nicht bereit ist, anderen davon zu erzählen, und bei der Taufe ist es ganz entschieden, also wirklich, ich stehe dazu und symbolisch versiegle ich quasi mein Zeugnis durch mein Tun, dann müsste man vielleicht hinterfragen, ist der Glaube wirklich der biblische Glaube? Warum würde man davon absehen? Warum würde man das nicht durchführen? An anderen Stellen auch in der Apostelgeschichte steht, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Nun, in den Notizen wird man vielleicht lesen, dass die Buße zur Vergebung der Sünde war. Man will ja sich ein bisschen distanzieren von der Lehre, dass die Taufe zur Vergebung der Sünde wäre. Aber man muss den Leuten schon recht geben, insofern, diese Verse deuten darauf hin, dass es sehr wichtig ist. Und wenn man dann weitergehen würde und sagen würde, die Taufe wäre heils notwendig, dann kann man aber dafür Verständnis haben. Es fehlt an anderen Stellen und es ist nicht einfach. Man kann schon erklären anhand von den Stellen in dem Neuen Testament. Aber denkt an die Situation, wo Ananias zum Paulus gesagt hat, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen und lass deine Sünden abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst. Dieses den Namen des Herrn anrufen ist das Entscheidende, aber das stand immer in Verbindung mit der Taufe. Ein Bekenntnis mit den Lippen, ein Glaube im Herzen und dann diese symbolische Handlung. Nun, Petrus macht klar in 1. Petrus 3, Vers 21, dass es nicht die Entfernung des Schmutzes ist bei der Taufe, sondern es ist ein Zeugnis eines guten Gewissens. 1. Petrus 3, 21. Aber wir wollen auch nicht andeuten, dass die Taufe unwichtig wäre. Heils notwendig? Nein, aber unwichtig auch nicht. Und wenn man nicht bereit ist, dies zu tun, dann ist schon die Frage, warum nicht? Was fehlt da? Also, wir haben es notwendig, in unserem Herzen an Jesus Christus zu glauben und ihn auch mit unserem Mund zu bekennen. Warum? Weil wir nicht gerecht sind, weil wir nicht errettet sind. Wir haben's nötig. Und Gott sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, bekenne ihn, denn du hast es nötig. Und dann ein zweiter Grund ist, weil dies im Einklang steht mit der Schrift. Vers 11 steht, denn die Schrift spricht. Er belegt dieses Befehl durch die Worte, denn es steht schließlich in dem Alten Testament. Es steht in der Schrift. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Das ist, wie ich in einer anderen Botschaft erwähnt habe, Jesaja 28, Vers 16. Wer glaubt, der flieht nicht. Wer sein Vertrauen in Gott setzt, wird es nicht nötig haben, wenn er angegriffen wird von Feinden, zu fliehen. Im Neuen Testament aber wird dieses Wort fliehen nicht gebraucht, sondern er wird nicht zu Schanden. Das bedeutet nicht, dass du dich nie schämst vor anderen. Ich habe jüngst in einem kleinen Heft oder einem Buch zum Thema Evangelisieren von Kindern gelesen, dass man mit den Lippen bekennt, weil man sich vor anderen nicht schämen dürfte. Aber in diesem Zusammenhang geht es ja nicht darum, ob du manchmal dich vor anderen schämst. Erfährst du nicht, wär's sehr ungewöhnlich, wenn es nicht der Fall wäre bei dir, dass du deinen Mund aufmachen willst vor anderen und von Jesus erzählen willst, aber dann auf einmal bekommst du Angst. Du sprichst vielleicht nicht frei über Jesus. Es gibt Gruppenzwang oder Druck, Druck der Verfolgung, Druck durch den Gedanken, dass du vielleicht ausgelacht sein könntest. Aber hier geht es nicht darum, was wichtiger ist. Natürlich, wenn du den Herrn bekennst vor Menschen, wird er dich auch vor seinem himmlischen Vater bekennen. Aber die Frage, die erste, die wichtigere Frage ist nicht so sehr, ob du in allen Situationen dein Leben bereit bist, Jesus vor Menschen zu bekennen, sondern du bekennst Jesus Christus und wenn du dann vor Gott stehst, wirst du feststellen müssen, dass das umsonst war? Wirst du, wie heißt es hier, zu Schanden werden? Weil du dein Vertrauen in das Falsche gesetzt hast? Die Schrift sagt, das ist nicht der Fall. Setze dein Vertrauen ganz in Jesus und du wirst nicht zu Schanden werden. Setzt du dein Vertrauen in dich selbst, auch nur ein bisschen, wirst du aber zu Schanden werden. Gott gibt uns hier einen zweiten Grund. Der erste war, du brauchst es, du hast es nötig. Denn du brauchst die Errettung, du brauchst meine Gerechtigkeit. Aber hier, hey, es steht schließlich auch in der Schrift, im Alten Testament. Das ist, was ich dir jetzt verkündige, glaube an Jesus, bekenne Jesus, steht im Einklang mit der Heiligen Schrift. Und das ist ein guter Grund. Denn die Schrift vergeht nicht. Himmel und Erde werden vergehen. Mein Wort aber wird nicht vergehen. Willst du dein Vertrauen in etwas setzen, was nicht vergeht, nicht vergänglich ist, dann setze dein Vertrauen in Gottes Wort. Denn die Schrift spricht. Sie spricht auch zu dir heute in diesem Moment. Hörst du auf Gottes Wort? Denn die Schrift spricht. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Mehr über das Wort jeder bald, denn das Wort kommt in Vers 13 auch wieder vor. Aber ich möchte es schon hier betonen, jeder. Im Alten Testament hieß es, wer glaubt? Der glaubt. Aber im Neuen Testament hat man es so übersetzt, jeder, der glaubt. Nun, in Jesaja 28, Vers 16 hieß es darum, so spricht Gott der Herr, sieh, ich lege in Zion, mit Jerusalem zu verstehen, einen Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Gott hat nur einen Stein gesetzt. Vorerst. Nun baut er uns als lebendige Bausteine in sein Gebäude, aber es gibt nur diesen einen Eckstein, diesen einen Stein, von dem auch alle Richtungen stimmen. Was im Einklang mit ihm steht, ob es 90 Grad nach rechts oder 90 Grad nach links oder gerade hoch, alles, was im Einklang steht mit diesem Stein, ist solid, ist fest. Und er ist der einzige Stein. Du kannst dein Leben nach einem anderen Stein ausrichten, aber der würde nicht halten, der wäre schief, krumm. Nein, es gibt den einen. Die Bauherren haben diesen Stein verworfen, sie haben ihn betrachtet, ob er passt. Die beobachteten ihn gut 3 Jahre, folgten ihm auf den Fersen. Der Herr Jesus Christus zog sich dann zurück, damit er Zeit mit seinen Jüngern verbringen konnte und nicht immer nur ausgefragt wurde von Pharisäern und Sadduzäern und Schriftgelehrten und so weiter. Aber sie haben ihn beobachtet und nicht für geeignet gehalten. Und du? Hältst du ihn für geeignet, für den richtigen Eckstein? Er ist der einzige Stein dieser Art, den Gott gelegt hat. Er ist auch bewährt, jetzt zu millionenfach. Viele, viele Menschen, auch in dieser kleinen Versammlung gibt es auch Menschen, die ihn als bewährt gefunden haben. Er hält. Wenn man sein Leben nach ihm ausrichtet, dann liegt man nicht falsch. Er ist ein bewährter Stein. Er ist ein kostbarer Stein. Nun, wenn wir an kostbare Steine denken, dann denken wir an Diamanten, Edelsteine. Aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Obwohl er wertvoller ist als ein Diamant, der eine Tonne wiegt. Aber diese Bausteine waren auch kostbare, sagen wir aus Marmor oder so etwas. Das waren kostbare Bausteine. Er ist nicht nur bewährt, sondern kostbar. Ist er dir kostbar? Gibt es in deinem Leben etwas, was kostbarer ist als er? Oder so kostbar ist als er? Herr Jesus Christus sagte, dass auch unsere Familienmitglieder uns nicht wichtiger sein dürfen als er. Wer Vater und Mutter und so weiter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Übrigens, das ist nicht immer leicht. Ich habe gut reden, meine Eltern sind im Glauben. Ich musste meinen Vater und meine Mutter nicht verlassen. Ja gut, um nach Deutschland zu kommen, schon gewissermaßen, aber wir haben es so gut. Wenn ich will und wenn Sie wollen, und manchmal auch aus Versehen, wenn wir den falschen Knopf oder den Knopf aus Versehen drücken, da sind sie schon in unserem Handy. Ich redete vor einigen Tagen mit meiner Mutter eine halbe Stunde lang und bedankte mich, dass sie bei mir angerufen hat. Und da hat sie gesagt, sie hatte es nicht. Sie dachte, ich hätte bei ihr angerufen. Jetzt wissen wir nicht, wer wen angerufen hat, aber es war nicht, also gewollt schon von Gott vielleicht, aber war nicht so geplant von Menschen. Aber wenn du aus einer anderen Religion kommst, könnte es bedeuten, dass deine Familie sich von dir trennen würde. Bei den Juden ist es so, man bricht einem den Teller. Und du hast ja keinen Stammplatz mehr am Familientisch. Das kann sich dann mit der Zeit ändern. Ich habe diese Woche ein Video gesehen von einem aus der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, auch Mormonen genannt. Und er wurde an Jesus Christus, wie es in der Bibel steht, gläubig und wurde ausgestoßen von seiner Familie. Das war für ihn sehr schwierig und einige Jahre lang hat er so gut wie keinen Kontakt mit seiner Familie mehr. Dann, als sie den Kontakt wieder mit ihm suchen wollten, musste er zugeben, war er nicht so geistlich in seiner Reaktion. Und der Heilige Geist hat ihn davon überführt. Er musste sich bei seiner Familie entschuldigen, dass er nicht sofort dazu bereit war. Jetzt ist die Beziehung zu seiner Familie einigermaßen normal geworden, obwohl er immer noch zu seinem biblischen Glauben steht. Aber rechne damit, wer ist dir wichtiger, Jesus oder Papa? Wer Vater mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, sagte Jesus. Und er ist der Eckstein. Dazu habe ich schon einiges gesagt, also ich lasse es dabei. Und fest ist er, aufs Festeste gegründet. Der wird nie gerüttelt, nie bewegt. Es wird nie die Notwendigkeit geben, einen anderen zu haben oder Jesus auf irgendeine Weise zu ändern, fein zu justieren oder grob. Nein, alles müsste sich ändern, um im Einklang zu stehen mit ihm. Aber der Stein, ist aufs Festeste gegründet. Und wenn du an ihn glaubst, wirst du nie fliehen müssen, wirst du nie zu Schanden werden. Und das habe ich auch in eine weitere Zeile ausgearbeitet. Der Glaube ist der in der Schrift erwähnte Sicherheit. Vertrauen auf diesen Stein, auf Jesus, ist der sicherste, ist der einzige richtige Weg. Okay, wer auf die Uhr schaut, denkt, hat er nicht gesagt, 5 Gründe, die Gott uns gibt, und er hat erst 2 genannt? Ja, das habe ich gesagt. Also, anstatt darüber zu reden, nehmen wir schon den 3. und sehen, wie weit wir kommen. Gott sagt auch, weil du nicht anders bist als alle anderen Menschen auch. Nun, es gibt Menschen, die wollen anders sein. Sie wollen in einer Klasse für sich sein. Und ohne sie zu kritisieren, eigentlich könnte man sie dafür bewundern, gibt es Menschen, zum Beispiel die Juden. Sie sind auch tausende Jahre lang in aller Welt zerstreut und haben gewissermaßen ihre Identität immer noch beibehalten. Das ist erstaunlich. Nun, ich habe von meinen schottischen Wurzeln nichts mehr übrig. Die Juden, sie wissen, dass sie Juden sind und sie halten auch zu dieser Identität. Auch wenn sie nicht zu ihrem Gott stehen, stehen sie doch zu ihrer Nation oder zu ihrer Kultur. Und wenn sie hören würden, alle Menschen sind gleich, es gibt keine Ausnahmen, würden sie sagen, Moment, wir sind in einer Klasse für uns und ihr seid die Goyim, ihr seid die Heiden, ihr seid die Nationen. Die Nicht-Juden. Paulus war Jude. Und er hat gesagt, in Vers 12, denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Überhaupt kein? In der Kultur ja. In dem Aussehen vielleicht ja. Aber in dem Herzen nein. Und darum geht es hier. Alle Menschen haben dasselbe Bedürfnis, weil du nicht anders bist als die Juden. Das ist jetzt das 5. Mal in dem Buch Römer, wo Juden und Nichtjuden erwähnt werden. Aber ich werde in aller Schnelle diese Stellen nach ihrem Inhalt erwähnen. In Römer 1, Vers 16 ist die Lehre, Juden und Nichtjuden sind ebenso zu retten. Weil sie alle Sünder sind, können sie alle errettet werden. Jesus ist nicht gekommen, um die Gerechten zu suchen, sondern die Sünder. Dafür, dass Juden Sünder sind und Nichtjuden Sünder sind, sind sie alle errettbar, auch wenn das kein Wort ist. Römer 1 redet von den Nichtjuden und da freuen sich die Juden und sagen, ja, gib's ihnen. Das habe ich letztes Mal gesagt. Und dann sagt Paulus, ihr seid aber nicht anders. Ihr verurteilt die anderen und tun dasselbe. Du bist ebenso zu erretten und dann in Römer 2, Vers 9, wenn du Schlechtes tust, bist du ebenso zu bestrafen. Meint ihr, dass nur die Nichtjuden, wenn sie Schlechtes tun, dafür bestraft werden? Natürlich nicht. Auch wenn die Juden Schlechtes tun, verdienen sie Strafe. Und wenn ein Mensch, ob er Nichtjude oder Jude ist, imstande wäre, Gerechtigkeit zu üben, zu tun, vollständig, dann würde er auch genauso zu belohnen sein, wie es die anderen auch. Wenn ein Jude sich hundertprozentig am Gesetz Mose oder Gottes halten könnte, theoretisch, würde er dafür Belohnung bekommen. Römer 2, Vers 10, ich komme ein bisschen ins Stottern. Römer 2, Vers 10 sagt, dass die, die Gutes tun, dafür belohnt werden. Aber meint bitte nicht, dass das heißt, du kommst in den Himmel. Das geht nicht. Keiner ist so gut. Aber die Nichtjuden würden es ebenso. Dazwischen gibt es keine Unterschiede. Wenn wir fair sind auf dieser Seite der Strafe, dann wollen wir auch fair sein auf der Seite der Belohnung. Aber Römer 3, Vers 9 macht ganz klar, du bist ebenso schuldig wie sie. Alle Menschen sind schuldig. Nicht nur der Bestrafung, sondern der Schuld. Römer 10, Vers 12, da lesen wir, es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Das heißt, Juden und Nichtjuden haben einen Vorteil. Sie haben den Herrn, der steht ihnen allen zur Verfügung. Also Gott sagt, bitte denk nicht, dass du in einer Klasse für dich bist. Du bist in der Klasse der Menschen, ob Juden oder Nichtjuden. Und da sollst du sein, wenn du errettet sein möchtest. Entfernst du dich aus dieser Klasse, aus dieser Gruppe, so entfernst du dich aus der Gruppe, die errettbar wäre. Und manche Menschen tun das. Sie denken über sich, als würden sie gerecht sein. Ich bin besser als die anderen. Gott wird mich anders behandeln als die anderen. Wer hat das gemacht? Der Pharisäer im Tempel, als er gebetet hat? Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen bin. Und er bekam dann keine Vergebung. Dann Gott sagt, du hast es nötig zu glauben und zu bekennen, weil es nur den einen Herrn gibt. Übrigens, alle Menschen haben denselben Herrn. Was? Ja, hier steht, alle haben denselben Herrn. Denselben Herrn, der Meister des Universums ist. Ungeachtet, ob du an ihn glaubst, hast du doch es gibt nur den einen Gott. Ob du ihn anerkennst oder nicht, es gibt nur den einen. Du kannst dir einen anderen ausdenken, aber eines Tages stehst du vor dem einen Herrn. Und dieser Herr ist auch bereit, dir reich zu sein, wenn du ihn anrufen würdest. Dieser Herr, dieser alleinige Herr, der allein wahre Gott in der Person Jesu Christi, will dir reich sein. Er ist großzügig. Ich lese gerade ein Buch, das heißt Gentle and Lowly. Manchmal, wenn wir wirklich es mit der Schrift genau nehmen, lassen wir ein bisschen außer Sicht, wie freundlich der Herr ist. Bald haben wir unsere Musikfreizeit und es geht ja uns bei dieser Musikfreizeit um die Herrlichkeit Gottes. Wir wollen auch sein Lob herrlich machen. Psalm 66, Vers 2. Und was denke ich mir dabei? Erhabenheit, helle, grandios, groß, majestätisch und so weiter. Herrlich. Aber in 2. Mose, als Mose gesagt hat, Herr, zeige mir deine Herrlichkeit, hat der Herr ihm zwar ein bisschen von seinem Lichtglanz gezeigt, aber hat ihm seinen Charakter laut gesagt. Barmherzig, geduldig. Und der Herr Jesus Christus, von dem Johannes gesagt hat, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit wie eines von Gott Geborenen. Voller Gnade und Wahrheit. Nicht nur voller Wahrheit, sondern auch Gnade. Seht ihr, die Herrlichkeit Gottes hat auch mit seiner Barmherzigkeit und Gnade zu tun. Und nicht nur mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Alle haben denselben Herrn, der für alle reich sein will. Gott hat Reichtümer, die er dir gerne gibt, wenn du ihn anrufen würdest. Er würde dich erretten von deiner Sünde. Er würde dich zum Familienmitglied machen. Er würde dir eine Erbschaft geben, eine ewige. Er würde dich zu seinem Kind machen und dich in die Ewigkeit mit sich nehmen. Er möchte reich sein dir gegenüber. Warum sollst du an den Herrn Jesus Christus glauben und ihn mit deinen Lippen bekennen? Weil es nur den einen Herrn gibt und der ist Jesus. Und es heißt hier, da wenn du Jesus als Herrn bekennst. Und das bedeutet nicht nur, dass er Gott ist, sondern dass er Meister ist. Dass er die Herrschaft hat in deinem Leben. Ist er dein Herr? Und dann letztens, weil die Verheißung dir persönlich gilt. Manchmal bekommt jemand aus unserer Familie eine Einladung zur Hochzeit. Und wir wurden nicht eingeladen. Ja, aber wisst ihr, Jesus lädt alle Menschen ein. Und auch du bist gemeint. Du bekommst auch eine Einladung. Diese Verheißung gilt dir persönlich. Das war zu erkennen im Alten Testament, aber es ist noch deutlicher gebracht, also zum Ausdruck gebracht, durch Römer 10, Vers 13. Denn jeder, und ich glaube bei Elberfelder heißt es jeder, der irgendjemand, jeder Mögliche, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft. Dieses Wort, jeder, steht mit Absicht vorne in dem Satz, damit er betont wird. Jeder, aber jeder, da gibt es keine Ausnahmen. Also ich möchte euch zeigen, das Angebot ist universell, denn jeder, jeder in der Welt, ob du Afrikaner bist oder Europäer oder Asier oder Asiater oder was auch immer du bist, Mischling wie ich, das Angebot ist universell, denn jeder. Die Bedingung ist aber unausweichlich, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird. Jeder Mensch ist gemeint, aber von dieser Gruppe ist nur ein Teil bereit, den Namen des Herrn anzurufen. Und nur die erhalten auch die Verheißung. Jeder, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird, und das Ergebnis ist unumkehrbar, wird errettet. Da gibt es kein Zurück. Also wenn Gott dich errettet, dann bist du errettet. Alle Menschen in diesem Raum werden von Jesus eingeladen, denn jeder und auch jede. Aber ihr wisst, wie es gemeint wird bei der Sprache. Jeder, und jetzt die Frage, erfüllst du die Bedingung? Du bist ein unter diesem jeder. Aber bist du einer, der unter dieser Bedingung ist, der irgend den Namen des Herrn anrufen wird? Nun, bitte versteht, es ist kein Übergabegebet. Manchmal beruft man sich auf diese Stelle und sagt, seht ihr, wenn du Christ werden wirst, musst du ein Übergabegebet sprechen. Und in unseren Traktaten findet man oft ein Mustergebet, ein Übergabegebet. Einem wird erklärt, wenn du so beten würdest und es wirklich meinen würdest, ich finde das nicht verkehrt, aber das ist nicht die Bedeutung hier, wer irgend den Namen anruft, den Namen des Herrn. Diese Formulierung, auch im Alten Testament, es geht ja um die Anbetung. Das ist jetzt nicht einmal, hilf mir und ich werde errettet, sondern es geht darum, dass ab jetzt Jesus dein Herr und Gott ist und du betest ihn an. Und das ist nicht etwas, was du einmal machst und dann lässt, sondern es ist etwas, was du machst und von nun an immer machst. Du betest Jesus an. Du rufst ihn an. Dies ist so charakteristisch, dass in 1. Korinther 1, Vers 2 die Christen so genannt werden. Die Leute, die den Namen des Herrn anrufen. Und als Paulus die Gemeinde gefoltert hat, verfolgt hat, hatte er den Auftrag, diejenigen zu schnappen und zu foltern, gefangen zu nehmen, die den Namen anriefen. Wisst ihr, warum ich das sage? Nicht nur, weil es hier steht, sondern manche Leute grübeln und sagen, ob ich errettet bin, ob ich das Richtige gesagt habe damals, als ich mich dem Herrn übergeben habe, als ich ein Übergabegebet gesprochen habe. Vielleicht habe ich etwas Wichtiges ausgelassen. Ob ich es wirklich ernst gemeint habe. Und dann knüpfen manche Leute ihre Heilsgewissheit an dem Gebet. Ich muss errettet sein, denn ich habe das Richtige gesagt. Und andere wissen nicht, ob sie das Richtige gesagt haben, denn sie haben es nicht so in Erinnerung. Ob ich das Richtige gesagt habe, vielleicht soll ich keine Heilsgewissheit haben. Die Frage ist, was machst du jetzt? Bist du ein Jesusanbeter? Rufst du den Namen des Herrn an, ständig? Das heißt nicht, dass alle deine Gebete heißen, lieber Herr Jesus, ich habe euch oft gesagt, wir beten durch Jesus zum Vater, aber wir loben Jesus. Er ist Gott. Die Verheißung gilt jedem, aber insbesondere die Leute, die den Namen des Herrn anrufen. Das sind die, die gläubig sind. Und sie werden errettet. Und das ist unumkehrbar. Da hatte ich ein paar Zeilen zu Joel. Heute ist Pfingsttag und der Heilige Geist ist gekommen. Und das wurde in Joel versprochen. Am Anfang der Kirchengeschichte hieß es, jeder, der anruft, wird errettet. Und Joel spricht davon, dass nach der Trübsal oder in der Trübsal auch die Leute, die den Namen des Herrn anrufen, errettet sein werden. Wisst ihr was? Zu Pfingsten gab es diese Erscheinungen nicht. Die Sonne hat sich nicht verfinstert. Der Mond wurde nicht zu Blut. aber die Zeichen in den Töchtern und Söhnen und Märt, auch Knechten und Mägden, Juden und Nichtjuden, jeder, der den Namen des Herrn angerufen hat, wurde errettet. Bist du errettet? Bekenne Jesus, denn sonst gehst du verloren. Bekenne Jesus, denn so wird dir das Heil versprochen. Bekenne Jesus, denn für niemand gibt es einen anderen Weg. Bekenne Jesus, denn der Herr wird auch dein Retter sein. Und bekenne Jesus, denn die Einladung gilt dir persönlich.